Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Schönen guten Abend miteinander. Heute ist der 22. April. Du hörst Radio Lora auf 97,5 MHz. Heute wieder mit dem queer-feministischen Info am Montag, jeweils von 6 bis 7. Wir sind heute zu zweit im Studio. Ich bin Flo.
Ich bin Honey.
Und wir freuen uns, heute gemeinsam diese Sendung mit euch zu machen. Wir haben heute viele queere News für euch, Themen um die Demonstration am Samstag zu Transfeindlichkeit. Wir starten wie immer queer-feministisch in die Woche mit zwei Gedenktagen sozusagen und einem queeren Gedicht. Und dann gehen wir weiter zu den Kurznews und am Schluss gibt es dann wie immer die Agenda.
Cute. Ich würde sagen, wir beginnen heute mit einem Lied, um uns ein bisschen einzuwärmen in diese Stunde. Wir hören Liz mit Intro. Das war Liz mit Intro. Ich finde ein passendes Intro einfach auch in unsere alle Sendungen. Shoutout an die Babes, die hören.
Yes, love you guys.
Und wir beginnen jetzt mit queer-feministisch in die Woche.
Heute vor 51 Jahren. Am 22. April 1973 fand der erste Protest für LGBTQ-Rechte in Chile statt. Als 40 junge Menschen in gestreiften Pullovern auf der Plaza de Armas in der Hauptstadt Santiago demonstrierten und ein Ende der Polizeischikanen forderten. Die Organisatorin des Protests war eine 26-jährige Sexarbeiterin und Wahrsagerin namens La Gitana, die von der Presse ein transfeindlicher Begriff bezeichnet wurde, aber weibliche Pronomen verwendete und wahrscheinlich eine Transfrau war. Ein anderer Teilnehmer, Luis Tronocoso Lobos, der sich selbst auch als Transmensch bezeichnet und bekannt ist als La Raquel, beschrieb 2011 in einem Interview mit der Zeitung Klinik die Behandlung von schwulen und genderqueeren Sexarbeiterinnen durch die Polizei. Zitat: Die Polizei hat uns oft gejagt, sie sahen uns und brachten uns nach Altrio, wo wir wegen Verstößen gegen die Moral und die guten Sitten festgenommen wurden. Das erste Polizeirevier in Santo Domingo war für uns wie ein Hotel. Dort schlugen sie uns und rasierten uns zu null. Und das war das, was am meisten wehtat. Später schämte man sich, in den Spiegel zu schauen, und die Kunden schenkten einem nicht einmal mehr Zeit. Zitat Ende. Frauen, die an Protesten teilnahmen, bedeckten die Augen ihrer Kinder, während Männer homophobe Beschimpfungen ausstießen und die Demonstranten mit Schimpfwörtern beleidigten. Die Medien bezeichneten die Teilnehmer als Abweichler und Spinner und behaupteten fälschlicherweise, die Demonstranten forderten das Recht auf eine gleichgeschlechtliche Ehe. Im Gefolge der Proteste sah sich La Gitana zunehmend polizeilichen Repressionen und Schikanen ausgesetzt, bis sie schließlich eines Tages verschwand und nie wieder gesehen wurde. Die Angriffe der Medien auf homosexuelle, genderqueere Menschen und Transpersonen eskalierten und später im selben Jahr kam es zum Putsch des rechtsgerichteten Generals Augusto Pinochet. Ich bin verrutscht. Entschuldigung, wir haben da ein gemeinsames Dokument und wir sind da irgendwo runtergerutscht. Die LGBTQ-Rechtsbewegung wurde in den Untergrund zurückgedrängt, um 1984 mit der Gründung des lesbischen und feministischen Ayuquelén-Kollektivs wieder aufzutauchen.
Und als nächstes werden wir noch ein Gedicht vorlesen. Gedichte oder Poesie allgemein ist ja auch eine Form des Widerstands, eine Form des sich eine Stimme schaffen und, wie Audre Lorde so schön sagte, immer auch eine Klassenfrage, da Poesie oftmals auch gegenüber von Prosa so abgewertet und delegitimiert wird. Deswegen finden wir das irgendwie eine schöne Praxis, auch Poesie in den Vordergrund unserer Berichterstattung zu stellen oder einfach als schöne Ergänzung. Und heute lesen wir aus einem Buch, das heißt «Neue queere Lyrik» vor. Das wurde herausgegeben von Kevin Chunk und es ist ein Gedicht von Siham Karimi, eine muslimische, nicht-binäre queerer Dichterin aus Frankfurt, also Deutschland. Und Karimi schreibt zu Themen wie Identität und Geschlecht und strebt den LehrerInnenberuf an. Und das Gedicht, das wir heute vorlesen, heißt «Stunde um Stunde». Mut in den Morgenstunden, wo der Kaffee fast zu süß, das Brot warm und der Atem gemäßigt ist, suche ich, wo der Tee ungesüßt, das Brot kalt und der Atem tief ist, in den Abendstunden Gnade. Dazwischen finde ich Stift und Papier, Teppich und Arabisch, Liebe und Frieden. Küsse und Flüstern, Haut und Haar, Liebe und Geheimnis. Mehl und Wasser, Arbeit und Gefallen, keine Liebe, dafür Sicherheit. Ein Tuch und ein paar Schuhe, Augen und Meinungen, nicht viel Liebe, dafür viele Menschen. Zwischen den Morgenstunden und den Abendstunden liegt ein kleines Universum, für das ich mich vorbereiten, von dem ich mich erholen muss. In manchen Stunden ist mir alles ein Leichtes, in anderen Stunden spüre ich Schwere, nicht auf mir, mehr in mir. Diese Schwere breitet sich aus. Ich frage mich, ob es das alles wert ist. Lohnt sich der Trubel, die Opfer, die zugeworfenen Buhrufe? Ich schaue auf. Ein Kuss, ein dritter. Hände erst in den Ärmeln, dann liegt der Pullover schon auf dem Boden. Die Hände auf dem Rücken, der nur durch Berührungen verbunden ist. Nur durch den Atem, der auf ihn trifft. Nur durch die Küsse, die in ihrer Anzahl von 3 auf 30 steigen. Nur. Als wären die Küsse, die verbinden, nicht natürlicher als Fleisch und Blut. Ich verliere mich und ich finde mich in einem Atemzug. Hier ist keine Uhr, kein tickenden Zeiger könnte uns diktieren. Selbst wenn der Abend kommt und mit ihm die Gnade, mit ihm das Gebet, mit ihm die nüchterne Frage, bin ich hier richtig? Die Antwort ist immer ja. Doch manchmal versteckt sich zunächst in den Küssen die tickende Zeiger ersetzen, bis die Morgenstunden nach mir greifen.
Danke fürs Vorlesen. Genau. Und noch vielleicht kurz zum Protesten in Chile, weil ja am Anfang 40 junge Menschen stand in gestreiften Pullovern an dem ersten LGBTQ-Rechtsprotest, haben wir auch noch nachgeschaut, und 2023 waren die Zahl der Teilnehmerinnen bei über 180.000 Menschen.
Was eine große Anzahl an Personen ist, was irgendwie schön ist. Genau, aber die Kämpfe gehen weiter.
Genau, und ihr kennt auch viele davon vielleicht schon, zum Beispiel das eine Kollektiv, das auch aus Chile ist und die Performance und den Song «Der Vergewaltiger bist du» gemacht haben. Vielleicht ist euch das auch schon einmal begegnet. Genau.
Wollen wir das sonst nochmal abspielen, um es in Erinnerung zu rufen, oder lieber nicht? Wollen wir ein Lied hören?
Nein, machen wir das doch. Ihr könnt einfach, falls ihr das Video dann auch nochmal schauen möchtet, das so eingeben, und ihr findet das dann, weil es ist auch noch dazu eine Performance.
Radio Lora, wir erinnern und gedenken kämpferischen, widerständigen, internationalistischen Menschen und Aktionen.
Widerständige Gedenktage. In der Rubrik Widerständige Gedenktage möchten wir an widerständige Aktionen und Personen erinnern und ihnen gedenken. Denn erinnern erkennen wir als widerständige Praxis, um von vergangenen Aktionen und Menschen Kraft und Inspiration zu ziehen. Für Kämpfe, die noch immer anhalten. Gestern, dem 21. April im Jahr 1966, fand in Greenwich Village das Sip-In in der Julius Bar statt. Dazumals wurden LGBTQ+-Personen der Zugang zu Getränken in Bars verweigert, basierend auf den Gesetzen der New York State Liquor Authority, deren Grundvoraussetzungen für den Service auf ordentlichem Verhalten beruhten. Das sogenannte Sip-In war eine Protestaktion gegen dieses Gesetz. Um eben gegen jenes diskriminierende Gesetz zu protestieren, demonstrierten Mitglieder der Mattachine Society. Die Mattachine Society war laut Working Class History eine der ersten Organisationen, die sich für die Rechte von homosexuellen Personen einsetzte. Im Zuge dieser Protestaktion wurde die Bar besetzt. Diese Proteste wurden direkt von der Bürgerrechtsbewegung inspiriert, die zunächst mit Sitzstreiks gegen rassistische Gesetze demonstrierten. Zum Protest gehörten auch die Kontaktaufnahme mit Medien um über den Protest zu berichten und ihn bekannt zu machen. Die erste von vier Bars, die sie besuchten, erhielt einen Hinweis von einem Reporter und schloss im Wissen um die Ankunft der Protestierenden die Bar. Zwei weitere Bars servierten den Protestierenden Getränke. In der Julius-Bar baten die Protestierenden um Getränke, was ihnen jedoch verweigert wurde. Der Sitzstreik wurde aufgrund der Art der Besetzung als Sit-in bekannt. Um die Aufmerksamkeit nicht von den Sitzstreiks für die Bürgerrechte von schwarzen Aktivistinnen abzulenken. Nach der Veröffentlichung von Artikeln über das Sit-in in verschiedenen renommierten Zeitungen wurde die diskriminierende Politik des State Liquor Authority gegenüber homosexuellen Personen aufgehoben. Obwohl das natürlich ein Erfolg war, ging die diskriminierende Politik des Staates gegenüber queeren Personen weiter. Weiterhin fanden polizeiliche Razzien statt und die diskriminierende Kontinuität wird weiterhin durch das Gewaltmonopol des Staates aufrechterhalten. Bis heute. Deshalb kämpfen wir weiter.
Genau das machen wir und jetzt gehen wir weiter zu den Kurznachrichten.
Feministisch.
Wir beginnen in Kurdistan, denn die Region Metina in Südkurdistan wird ununterbrochen von der faschistischen türkischen Luftwaffe und Artillerie bombardiert. Gemäß anfdeutsch.com wenden die Besatzungstruppen in diesen Gebieten eine andere Taktik an als sonst. Die Invasion soll nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Dem Angriff wird in der breiten Öffentlichkeit kaum Beachtung geschenkt. Das kritisiert Kamara Osman von der Friedensinitiative Community Peacemaker Teams. Die Südkurdistan-Sektion der Community Peacemaker Teams seien völlig alleine mit der Beobachtung der Entwicklungen. Er erklärt, zurzeit gäbe es in Kurdistan keine andere Organisation, die die Angriffe beobachtet und versucht, sie bekannt zu machen und sie in die Öffentlichkeit zu bringen. Es gibt PolitikerInnen und JournalistInnen, die sich individuell mit den Angriffen oder ihren Erfolgen befassen, institutionell verfolgen und beobachten nur wir diese Vorgänge. Genau, auch die Schweizer Zeitungen greifen dies nicht auf. So, also ich habe heute ein bisschen in die bürgerlichen Medien der Schweiz geschaut und keine Nachrichten zu diesen Angriffen gefunden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier im LoRa immer wieder über die Besatzung und die Angriffe auf Kurdistan berichtet. Aber das ist natürlich auch der Grund, weshalb nicht sehr viel über die Angriffe bekannt sind. Was bekannt ist bisher, ist, dass am 18. April es zusätzlich einen Drohnenangriff auf ein Auto in Kobane in Westkurdistan gab. Angegriffen wurde Halime Osman und ihr Mann, die in dem Auto saßen. Beide überlebten und sind jetzt im Krankenhaus. Halime organisiert sich schon vor der Revolution gegen das Baath-Regime und sie war auch im Kampf gegen den IS beteiligt. Sie arbeitet schon lange schwerpunktmäßig für die Rechte von Frauen in Kobane. Sie ist seit 3 Jahren im Vorstand von der Frauenorganisation SARA und ist seit September 2023 Sprecherin dafür. Am Abend des 18. April fanden überall in der Region Feiern zum Jahrestag der KJK statt, der weltweiten gesellschaftlichen Selbstorganisierung der kurdischen Frauenbewegung. Der Vorstand der SARA äußert sich gemäß ONF Deutsch folgendermaßen zum Angriff auf Halime. Zitat: Wir wissen, dass die Befreiung, die Entwicklung und der Fortschritt der Frauen die Entwicklung und den Fortschritt der Gesellschaft bedeuten. Sie stehen für ein Ende von Krieg und Unruhen und für die Schaffung von Frieden und Demokratie. Aus diesem Grund werden kämpfende Frauen ins Visier genommen. Immer wieder werden Menschen in Westkurdistan Opfer von völkerrechtswidrigen Drohnenangriffen, die von der Türkei verübt werden. Die Angriffe richten sich gezielt gegen VertreterInnen der Selbstverwaltungsstrukturen, Mitglieder von Kampfverbänden sowie gegen die Zivilbevölkerung. Der Drohnenkrieg der Türkei hat im Juni 2020 mit der Ermordung von 3 VertreterInnen des Frauendachverbands Kongrastar in Kobane begonnen. Seitdem kommen hunderte weitere Drohnenangriffe hinzu. Und hier sprechen wir wieder unsere Solidarität mit dem kurdischen Widerstand aus. Bishi Kurdistan, es lebe der kurdische Widerstand. Und wir möchten euch auch noch ein paar Telegram-Channels vorschlagen. Auf jenen könnt ihr vielleicht besser verfolgen, was momentan passiert, auch vielleicht, wo es in eurer Umgebung Demonstrationen gibt. Momentan findet eine Demonstration hier in Zürich statt. Aber noch kurz nochmal zu den Telegram-Channels. Folgt also unbedingt zum Beispiel Rojava Agenda, Kurdish Front News, International Revolution und hört immer wieder in LoRa rein. Ich würde sagen, Montag, Donnerstag und Freitag setzt sicher immer wieder einen spezifischen Fokus auf den kurdischen Widerstand. Genau. Und jetzt gerade findet eine Solidaritätskundgebung mit der kurdischen Bewegung am Hauptbahnhof statt, hier in Zürich. Und ich weiß nicht, ob wir erwarten einen Anruf. Ja. Wir haben da Außenkorrespondenz, FreundInnen des heutigen Info-Montag-Teams.
Ja, vielleicht probieren wir einfach mal auch anzurufen. Vielleicht funktioniert das ja. Und falls nicht, dann gehen wir weiter und vielleicht bekommen wir dann später einfach noch einen Anruf. Oh, jetzt, genau, okay.
Ja, vielleicht kannst nicht die Nummer.
Nein, natürlich.
Nicht vorlesen.
Kannst du diese Nummer hier eingeben? Genau, die findet momentan gerade am Hauptbahnhof statt. Also ich meine, falls ihr noch unterwegs seid und vielleicht am HB vorbeikommt, geht doch dort vorbeischauen. Die ist sicher noch für ein Zeitchen. Und sonst, ja, hört ihr ja vielleicht gleich von den Außenkorrespondentinnen.
Also, wir rufen an. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht nicht, vielleicht läuft gerade eine Rede und es kann nicht gut telefoniert werden. Vielleicht werden wir dann später in der Sendung nochmal zurückgerufen. Das ist ein bisschen ein unangenehmes Gespräch irgendwie.
Hallo.
Oh. Ja.
Die Person.
Gut. Also, ja, schade. Sie sind momentan noch nicht erreichbar. Hoffen wir, das ändert sich bald. Dann gehen wir doch einfach mal weiter mit den Kurznachrichten und probieren es gleich später nochmal, oder?
Feministisch.
Jetzt lese ich ein Kommuniqué aus Bern vor. Verschiedene Kollektive und Organisationen aus Bern haben gestern ein Kommuniqué veröffentlicht zu der Fascho-Kundgebung, die nächsten Samstag am 27. April auf dem Bundesplatz stattfinden soll. Am kommenden Samstag, dem 27.04., mobilisieren diverse Gruppen aus dem Umfeld der Corona-LeugnerInnen für eine Kundgebung nach Bern auf den Bundesplatz. Zu den HauptorganisatorInnen gehört die Gruppe Maßvoll. Angefangen als pseudoliberale SchwurblerInnen verkauft Maßvoll inzwischen T-Shirts mit der Aufschrift in Anführungszeichen Remigration. Während sich der Kopf der Gruppe munter in einem Video der jungen Tat beim gemeinsamen Grenzzaunbauen inszeniert, auch mit Martin Seller, dem Chefideologe der rechtsextremen identitären Bewegung, trifft er sich gerne für Interviews und nutzt die Plattform neben narzisstischer Selbstdarstellung auch für die Verbreitung rechtsextremer Inhalte. Die neueste Kampagne von Maßvoll instrumentalisiert schamlos den feministischen Slogan «My Body, My Choice», um gegen die Corona-Impfung Stimmung zu machen. Kurz, Maßvoll sind längst keine einfache Maßnahmengegnerinnen mehr. Sie politisieren Seite an Seite mit Rechtsextremen. Es erstaunt deshalb auch kaum, dass die von Maßvoll eingeladenen, in Anführungszeichen, Ehrengäste, Angehörige rechtsextremer Parteien aus Ungarn und Bulgarien sind. Die Galionsfigur der bulgarischen Partei ist beispielsweise bekannt für seine öffentlichen Hetztriaden gegen Angehörige der LGBTQ-Bewegung und anderen Minderheiten. Das Programm der ungarischen Partei Mihatsakang Das heißt, unsere Heimat verbreitet neben Rassismus, Homofeindlichkeit und Queerfeindlichkeit und Fremdenhass alles, was der aktuelle Rechtsextremismus zu bieten hat. Auch die anderen Organisationen, Organisatorinnen der Kundgebung sind neben der Verbreitung kruder antisemitischer Verschwörungstheorien bereits mehrfach durch rassistische oder rechtspopulistische Aussagen aufgefallen. Was bereits während der Corona-Pandemie immer wieder Thema war, wird nun offensichtlicher denn je. Am kommenden Samstag treffen sich mitten in der Stadt Bern Rechtsextreme und deren Anhängsel zu einer Kundgebung. Diese in einer Zeit, in der vermeintliche Mitte immer weiter nach rechts abdriftet, in der sich ParlamentarierInnen aktiv weigern, sich öffentlich von Rechtsextremen zu distanzieren und in der sich Übergriffe und Attentate mit rechtsextremen Motiven häufen. Eine Zeit, in der offensiver Antifaschismus so wichtig ist wie lange nicht mehr. Rechtsextreme nutzen Plattformen wie die Kundgebung vom Samstag gezielt, um ihre menschenfeindlichen Inhalte weit zu verbreiten und zu normalisieren. Sie stellen sich mitten in Bern auf Bühnen, um weitere Menschen von ihrem Hass und ihrer Hetze zu überzeugen und lassen es dabei wirken, als wäre das völlig normal. Und wir lassen sie gewähren. Es ist an uns, unsere Augen nicht zu verschließen und solche Anlässe nicht unkommentiert geschehen zu lassen. Wir können uns im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht auf den Staat verlassen. Es braucht uns alle, um zu verhindern, dass die rechtsextreme Räume nehmen, als welche sie durch langjährige antifaschistische Arbeit vertrieben wurden. Wir müssen jetzt aktiv werden. Deshalb wollen wir mit diesem Kommuniqué ein klares Zeichen setzen und deutlich machen, dass wir Rechtsextreme und deren menschenverachtende Inhalte auf Berns Straßen nicht weiter tolerieren werden. Egal ob in Bern oder anderswo, Rassismus und Rechtsextremismus dürfen keine Bühne bekommen. Schließt euch an und kämpft mit uns Seite an Seite. Organisiert euch und unterstützt bestehende Antifa-Strukturen. Alle zusammen gegen den Faschismus, kein Fuß breit den FaschistInnen. Das war das Kommuniqué aus Bern. Genau, auch in Zürich kann man sich zum Thema Antifaschismus organisieren. Es gibt zum Beispiel das offene antifaschistische Treffen am Freitag, immer am letzten Freitag im Monat ist das, glaube ich. Ich schaue nochmal nach und sage es in der Agenda. Genau. Und jetzt geht es weiter.
Feministisch. Wir blicken jetzt als nächstes nach Berlin, wo die Absurditäten im Zusammenhang mit Demonstrationen für eine Waffenruhe, für ein End des Genozides immer abstruser werden. Was ist passiert? Am Freitag, dem 19.04., hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in seiner Pressemitteilung Nummer 87 die Schließung zweier Mädchenzentren Alia und Fantalisa in Friedrichshain und Kreuzberg durch das Jugendamt bekannt gegeben. Also diese Zentren werden von einem auf den nächsten Tag geschlossen. Weshalb? Letztes Wochenende wurden eben jene zwei Jugendzentren für Mädchen geschlossen in Kreuzberg, Neukölln und eben Friedrichshain. Sie wurden tatsächlich von einem auf den anderen Tag geschlossen mit der Begründung, dass eine Person, die in der Geschäftsleitung dieser Projekte ist, auf Palästina-Demos gesichtet wurde und hätte über ihr privates Instagram-Profil pro-palästinensische Inhalte geteilt. Das ist so absurd, dass die Überwachung einfach jetzt schon solche krassen Ausmaße annimmt. Und der Staat argumentiert, dass damit sie und die ganzen Projekte, wofür sie arbeitet, gefährdend für die Demokratie seien. Und da frage ich mich wirklich, geht es eigentlich noch? Nicht nur werden hier ganze Jugendzentren unter der scheinheilig aufgefrüselten Palästina-Solidarität geschlossen, sondern die Informationen dazu kommen auch nicht von dem Schreiben, von dem im Schreiben genannten BZ-Artikel, sondern aus einem internen Polizeibericht. Und es wird noch ekliger, der hier genannte Bezirksstadtrat Kindler heißt er, war jahrzehntelang ein Bulle.